ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das israelische Militär hat mitgeteilt, dass es den Gaza-Grenzübergang Kerem Shalom geöffnet hat. Wie sieht es jetzt mit den Hilfslieferungen aus? Und wie ist die Lage gerade überhaupt im Süden des Gazastreifens, in Rafah? Es gibt Gefechte im östlichen Randbezirk der Stadt. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat mit unserem Korrespondenten Julio Segador gesprochen. Außerdem, in Moskau werden erbeutete Panzer des Westens ausgestellt, Trophäen der russischen Armee aus der Ukraine. Offenbar ein Publikumsrenner. Frank Eichmann berichtet gleich darüber. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 8. Mai um 16.30 Uhr. Israel hat den Gaza-Grenzübergang Kerem Shalom wieder geöffnet. Er ist der wichtigste Übergang für humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen. Jan-Christoph Kitzler.
Am Sonntag hatte die Hamas Kerem Shalom beschossen. Dabei waren 4 israelische Soldaten und mehrere verletzt worden. Der Übergang wurde daraufhin geschlossen. Die Vereinten Nationen und weitere Hilfsorganisationen hatten schon vor der Schließung kritisiert, dass zu wenige Hilfsgüter nach Gaza kommen. Die Versorgungslage könnte sich nun aber verbessern, auch weil das US-Militär eine Landungsbrücke für Hilfsgüter fertiggestellt hat. Der Pier soll schon bald in Position an der Küste des Gazastreifens gebracht werden und genutzt werden können, hieß es. So sollen Hilfsgüter auf dem Seeweg die Menschen im Gazastreifen erreichen. Israelische Soldaten waren gestern bis zum Grenzübergang Rafah vorgedrungen und haben ihn nun unter Kontrolle. Rafah war bisher der Grenzübergang für Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten. In Kairo werden indessen die Verhandlungen über eine Feuerpause fortgesetzt. Am Wochenende hatte die Terrororganisation Hamas den Meldungen zufolge einem Deal zugestimmt. Israel hatte jedoch seine Bodenoffensive im Ostteil von Rafah fortgesetzt.
Seit Tagen dreht sich alles um Rafah, den Ort ganz im Süden des Gazastreifens. Dort harren etwa 1 Million Menschen aus. Viele Palästinenser haben dort Schutz gesucht, aber jetzt werden sie aufgefordert, sich auch von da wieder auf den Weg zu machen. Denn Rafah ist aus Sicht der Israelis der Schlüssel für den Sieg über die Hamas. Dort führt Premier Netanyahu jetzt also eine Offensive durch, trotz massiver Kritik aus vielen Teilen der Welt, trotz der zu erwartenden humanitären Katastrophe mit Ansage, wie es Bundesaußenministerin Baerbock formuliert hat. Auch die USA haben immer wieder vor so einer Offensive in Rafah gewarnt. Jetzt ziehen sie offenbar Konsequenzen. Sie sollen Waffenlieferungen an Israel vorerst auf Eis gelegt haben. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Julio Segador, gesprochen.
Ja, es geht wirklich um Äußerungen von US-Regierungsvertretern, die wohl gesagt haben, dass eine Lieferung, es geht hier um 3500 sogenannte schwere Bomben, also es sind auch Bomben, die eingesetzt worden sind im Gazastreifen in den vergangenen 6 Monaten, dass die jetzt nicht ausgeliefert werden. Und man begründet das, dass man eben Bedenken habe in den USA hinsichtlich dieser geplanten Offensive, die ja im Grunde schon begonnen hat gestern, wenn es auch aus Israel heißt, es seien bisher nur gezielte Angriffe, aber man kann davon ausgehen, und Sie haben es ja schon eingangs gesagt, wenn Israel das Kriegsziel erreichen möchte, dass die Hamas zerschlagen wird, dann ist Rafah sicherlich ein Schlüssel, weil dort die verbleibenden Hamas-Bataillone, die funktionierenden, noch sind. Und ja, man muss jetzt abwarten, ob die USA diese Entscheidung wirklich dann auch durchsetzen oder ob nicht die Bomben dann doch geliefert werden. Denn das ist ja immer eine sehr, sehr sensible Sache. Hier geht es um die Sicherheit Israels. Es könnten sich ja andere Länder, etwa der Iran oder die Hisbollah-Milizen im Südlibanon, dann auch ermutigt fühlen, dass sie sagen, naja, wenn die USA jetzt aufhören, Bomben zu liefern, dann können wir vielleicht angreifen. Also es geht um die Sicherheit Israels und dieser Schritt muss wirklich gut überlegt werden.
Können Sie uns das mal beschreiben, wie schwer Israel das treffen würde, sollten die USA keine Waffen, keine Bomben mehr liefern?
Also das ist unklar, weil wir keine Kenntnisse haben natürlich, was für ein Waffenarsenal Israel hat. Man kann davon ausgehen, dass sie ein sehr, sehr gutes Waffenarsenal haben. Und ich glaube nicht, dass es kurzfristig große Folgen hätte. Ich glaube, dass diese Lieferung einfach eine Lieferung ist, die ja kalkuliert ist, auch mittelfristig, damit Israel ein Waffenarsenal hat, wo es sich verteidigen kann und wo es sich dann auch, man sieht es ja jetzt auch in Gaza, solche Aktionen durchführen kann. Das wird ja immer noch aus Sicht Israels als Selbstverteidigung beschrieben. Also wie gesagt, da fehlen uns natürlich die genauen Kenntnisse. Da lassen sich die Israelis natürlich nicht in die Karten schauen, wie viele Bomben sie noch haben. Aber ich glaube nicht, dass es kurzfristig große Auswirkungen hätte.
Damit würde ja US-Präsident Joe Biden erstmals auch so eine Warnung gegenüber Israel und gegenüber Netanyahu in die Tat umsetzen. Die US-Unterstützung eben im Umgang mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen abhängig zu machen. Aber für Israels Premier Netanyahu gibt es trotzdem keinen Weg zurück. Er wird an der Offensive festhalten, oder?
Er will festhalten, das hat er mehrmals betont und das hat er jetzt auch in den vergangenen Tagen immer wieder explizit betont. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er am nationalen Holocaust-Gedenktag am Montag hier gesagt hat, wenn es so ist, dass wir alleine diese Offensive starten müssen, dass uns kein Land zur Seite steht, dann werden wir es alleine ziehen. Und er hat da natürlich an diesem Datum auch die Analogien gezogen zum Holocaust, wo die Juden dann auch alleine waren, keiner hat ihnen geholfen. Und da hat er ganz klar gesagt, so etwas wird es nicht mehr geben. Inzwischen können wir uns verteidigen. Solche Pogrome wie zu Beginn des Holocaust wird es nicht mehr geben. Und der Angriff, die Terrorattacke vom 7. Oktober wird ja hier als das schlimmste Pogrom seit dem Holocaust auch definiert. Und er hat ganz klar gesagt, wenn wir alleine sind, dann werden wir uns eben alleine verteidigen.
Es wird ja nun allgemein davon ausgegangen, dass im Prinzip gestern diese Offensive zumindest in Ansätzen begonnen hat. Wie ist da die aktuelle Situation?
Also wir haben heute von der israelischen Armee Informationen bekommen, dass diese gezielten Operationen, wie Sie es nennen, weitergehen. Das heißt, dass man einfach versucht, Hamas-Stellungen zu beschießen und man versucht es zumindest, dass da die Zivilisten eben nicht dann auch die Leidtragenden sind. Das ist schwierig genug und wir haben ja aus den vergangenen fast 7 Monaten jetzt gelernt, dass es eigentlich kaum möglich ist, auch mit dieser hohen Zahl an zivilen Opfern, die dieser Krieg bereits gekostet hat. Aber es gab dann heute tagsüber auch wieder Beschuss aus dem Gaza Envelope, also aus diesen aus Gaza auf den Envelope, so muss ich es sagen. Mhm. Und das war Beschuss aus West-Rafah. Also wir haben gestern ja gehört, dass der Osten der Stadt und der Grenzübergang nach Rafah, also die palästinensische Seite, jetzt unter Kontrolle Israels sind. Heute Beschuss aus dem Westen der Stadt. Also ich gehe davon aus, dass es nicht bei diesen gezielten Operationen nur im Osten bleiben wird, dass natürlich, um das Kriegsziel dann auch wirklich zu erreichen, die Zerschlagung der Hamas, da muss auch der Westen, da muss im Grunde die gesamte Stadt Rafah eingenommen werden. Es ist die Stadt, wo noch 4, so die Information, die wir von der israelischen Armee haben, noch 4 Bataillone, funktionierende Bataillone der Hamas sind. Und es ist dort auch, wo Yahya Sinwar vermutet wird, der Drahtzieher der Terrorattacke vom 7. Oktober. Er gilt als der Chef der Hamas im Gazastreifen. Und es werden dort auch Geiseln vermutet. Es sind immer noch 133, das ist die Zahl, die wir haben an Geiseln in der Hand der Hamas. Wie viele davon leben, wissen wir nicht. Aber auch da wird vermutet, dass die vermutlich in Rafah gefangen gehalten werden.
Geiseln, der Drahtzieher der Hamas und 4 Bataillone der Hamas und viele Zivilisten. Wie ist die Situation für die Menschen? Gibt es diese Zufluchtsorte mit mehr Lebens- und Nahrungsmitteln als bisher?
Also was wir gesehen haben, sind riesige, ich bezeichne es einfach mal als Flüchtlingsströme, die da auf sehr matschigen Straßen, es hat geregnet die letzten 2 Tage in Gaza, versucht haben, aus der Stadt zu kommen. Aber das wird natürlich nur zum Teil gelingen. Das wissen wir auch aus vorherigen ähnlichen Situationen in Khan Yunis, in Gaza City, wo die Menschen ja aufgefordert wurden, in den Süden zu gehen. Jetzt sollen sie wieder woanders hingehen. Die werden da rumgeschoben wie auf so einem Schachbrett in vermeintlich sichere humanitäre Zonen, die sind jetzt definiert von der israelischen Armee in Khan Yunis und in Al-Muwasi, also etwa im Nordwesten des Gazastreifens. Also ich bezweifle, dass das humanitäre sichere Zonen sind. Das sicher muss man, glaube ich, wirklich rausstreichen. Das hat die Erfahrung dieses Krieges gezeigt mit diesen vielen zivilen Opfern. Und man sieht es ja jetzt, auch Rafah ist ja irgendwann mal als sichere Zone definiert worden und jetzt müssen die Menschen auch von dort weggehen.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Israel in mindestens 8 Fällen unbegründete Tötungen von Palästinensern im Westjordanland vorgeworfen. Laut der Organisation hat Israel unrechtmäßig tödliche Gewalt in dem besetzten Palästinensergebiet eingesetzt. in dem die Spannungen nach dem Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober zugenommen haben. Demnach hatten die getöteten Palästinenser keine offensichtliche Bedrohung dargestellt. Der Krisen- und Konfliktforscher Richard Weir gibt an, dass die Tötung von Palästinensern in einem beispiellosen Ausmaß und in einem Umfeld passiert, in dem israelische Soldaten nicht fürchten müssen, von ihrer Regierung zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Forscher der Menschenrechtsgruppe hatten Zeugen und Familienmitglieder der Getöteten befragt und Medienberichte sowie Videos der Vorfälle aus sozialen Netzwerken in die Untersuchung mit einbezogen. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Russland hat in der Nacht die Ukraine wieder massiv aus der Luft angegriffen. Mindestens 5 Menschen sind verletzt worden. Mark Dugge berichtet aus Warschau.
Russland feuerte insgesamt 55 Raketen und 21 Kampfdrohnen auf Ziele in der gesamten Ukraine. Die Mehrzahl von ihnen konnte abgeschossen werden. Die Hauptstadt Kiew wurde mit Raketen aus mehreren Richtungen beschossen. Der Luftalarm dauerte mehr als 3 Stunden an. In der Stadt waren laute Explosionen von der Luftverteidigung zu hören. Ziel des Angriffs auf die Ukraine waren vor allem Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. So wurden etwa 3 Wärmekraftwerke des privaten Energiebetreibers DTEK schwer beschädigt. Nach Angaben des Unternehmens war es schon der 5. Angriff auf seine Energieanlagen innerhalb von 6 Wochen. Der Energieminister der Ukraine rief die Bevölkerung dazu auf, Strom zu sparen. Am heutigen Tag gedenkt die Ukraine dem Sieg über den Nationalsozialismus. Präsident Zelensky schrieb auf seinen Social-Media-Kanälen mit Blick auf Russland, die Welt dürfe einem neuen Narzissmus keine Chance geben.
Das Parlament in der Ukraine hat heute einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Einsatz von Häftlingen an der Front ermöglicht. Den inhaftierten Straftätern soll Amnestie zugesichert werden, wenn sie in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte kämpfen. Nach Angaben der Regierung soll das ausschließlich auf freiwilliger Basis geschehen. Schwerverbrechern, die etwa wegen Mordes, Vergewaltigung oder Angriffen auf die nationale Sicherheit inhaftiert sind, sollen diese Möglichkeit nicht haben. In Moskau werden erbeutete Panzer des Westens ausgestellt, Trophäen der russischen Armee aus der Ukraine. Offenbar ein Publikumsrenner. Warum ist das so? Aus Moskau Frank Eichmann mit den Einzelheiten.
Ich kann euch Deutschen nur eines sagen, eure Militärtechnik ist scheiße. Mit seinen beiden Söhnen ist dieser etwa 30-Jährige zur jüngsten Attraktion in Moskau gekommen. Eingezäunt am Eingang vom Park des Sieges über den Hitlerfaschismus stehen gut 30 Panzerhaubitzen oder ähnliches Kriegsgerät. Zum Teil zerschossen und ausgebrannt, zum Teil wie einsatzbereit. Trophäen der russischen Armee in der militärischen Spezialoperation heißt diese Ausstellung, geöffnet seit knapp einer Woche und trotz heftiger Schneeschauer im Mai auch an einem Wochentag bestens besucht. Unmengen von Selfies werden geschossen vor Panzern Typ Abrams oder Leopard, Bradley oder T-72. Eine lange Menschenschlange windet sich zu einem Pavillon, in dem in der Ukraine erbeutete Kleinwaffen aus dem Westen ausgestellt sind. Ein stämmiger Mitsechziger mit Georgsband an der Jacke wartet. Auch er kann mit klarer Haltung erklären, warum er hergekommen ist zur Trophäenschau. Nun, das liegt daran, dass ich die Interessen Russlands unterstütze und glaube, dass der sogenannte Staat Ukraine nicht existieren sollte. Der ist, kurz gesagt, ein hässliches Ergebnis des sowjetischen Monsters. Auf einer großen Tafel steht, der Sieg ist unausweichlich, auf einer weiteren Zeit für Helden. Und neben den beiden deutschen Panzern vom Typ Leopard und Marder wurde ein Wehrmachtspanzer platziert. Darüber steht, Geschichte wiederholt sich. Dies ist kein Ort, an dem ein schnelles Kriegsende durch Verhandlungen mehrheitsfähig ist. Nein, es bringt nichts, mit Zelensky zu verhandeln. Die einzige Option ist ein militärischer Sieg. Wenn wir aber so kämpfen wie derzeit, könnten wir auch verlieren. Und das würde zu Unruhen in Russland führen. Aber vergessen Sie nicht, wir haben Atomwaffen und die Welt wird das spüren. Und es gibt Atomkraftwerke. Das ist also keine gute Option. Manche Besucher wie diese Frau sind schon mehrfach in der Trophäenschau gewesen. Sie wegen der Verwandten, die auch unbedingt her wollten. Was sollten Ihrer Meinung nach die Zuhörer in Deutschland unbedingt wissen? Dass viel mehr wahrheitsgemäße Informationen verbreitet werden, nicht nur aus NATO-Sicht, sondern auch aus russischer. Wissen Sie, man könnte mit allen Ländern zusammenleben und befreundet sein, statt zu kämpfen. Jetzt aber sterben Menschen. Nicht nur unsere und Ukrainer, sondern es kommen viele Jungs aus dem Westen und auch die sterben. Dies ist ebenfalls fester Teil der russischen Propaganda. Längst würden NATO-Soldaten in der Ukraine eingesetzt. Zwischen den eingezäunten, kaputten Feindespanzern geben russische Soldaten Auskunft über die Trophäen. Einige tragen volle Kampfmontur. Aber selbst bei dieser Schau erbeuteter westlicher Kriegsgeräte druckst man vor einem Wort herum: Krieg. Denn das kann bestraft werden. Über die Sonderoperation möchte ich überhaupt keinen Kommentar abgeben. Das können die Leute besser, die im Kreml sitzen. Ich bin nur ein gewöhnlicher Bürger, aber durchaus stolz darauf, dass die NATO-Ausrüstung hier im Park des Sieges zerstört herumsteht. Als russischer Staatsbürger bin ich darüber glücklich. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist wahr. Denn, so der Familienvater mit Frau und Kleinkind, vor einem völlig zerstörten Schützenpanzer, die NATO destabilisiert, die NATO liefert Waffen an die Ukraine, die NATO hält sich für überlegen. Und dann das schon fast etwas fatalistische Fazit dieser Trophäenausstellung zu einem nicht enden wollenden Krieg. Unsere Technik brennt, aber eure Technik brennt auch. In Moskau für einen Monat zu besichtigen, Verlängerung sehr wahrscheinlich.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.